Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Lukasevangelium, Kapitel 8, die Verse 22 bis 25. Und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern, und er sprach zu ihnen: Lasst uns über den See fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Windwirbel über den See, und die Wellen überfielen sie, und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers, und sie legten sich, und es entstand eine Stille. Er sprach aber zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander: Wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er, und sie sind ihm gehorsam. Eine Dorflehrerin erlebte einmal Folgendes. Nachdem sie den Kindern die Geschichte von der Stillung des Sturmes auf dem See Genezareth erzählt hatte und der Unterricht beendet war, musste sie die kleinen Kinder persönlich durch einen Schneesturm schleifen, der inzwischen ausgebrochen war und sie ernstlich gefährdete. Da hörte sie plötzlich einen kleinen Jungen vor sich hin sagen, als spräche er mit sich selbst: Jetzt könnten wir diesen Jesus hier gebrauchen. Offensichtlich hatte der Junge die Lektion begriffen. Jesus ist auch Herr über die Naturgewalten. Das ist sicherlich hier in diesem Abschnitt, in dieser Geschichte, wesentlich. Der Herr hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Daneben liegt jedoch auch ein großes Gewicht auf der seelsorgerlichen Frage Jesu: Wo ist euer Glaube? Und diese Frage wollen wir uns heute Morgen stellen lassen. Wo ist euer Glaube? Wo ist dein Glaube? Jesus war zusammen mit seinen Jüngern in ein Schiff gestiegen. Er wollte auf der anderen Seite des Sees, in der Zehn-Städte-Gegend, das Reich Gottes verkündigen. Unser Herr Jesus hatte sich während der Überfahrt hinten auf dem Schiff hingelegt. Er war müde und schlief ein. Und da geschieht es nun, dass urplötzlich einer dieser schrecklichen Stürme losbricht, die es auch heute noch dort gibt. In einer Beschreibung heißt es, dass bei klarem Wetter plötzlich schreckliche Böen losbrechen auf diesem Gewässer, das normalerweise so ruhig da liegt, ist nichts Ungewöhnliches. Die zahlreichen Schluchten, die die Flüsse in das im Nordosten und Osten an den See grenzende Hochland gegraben haben, wirken wie große Trichter, in denen sich die Winde vom Haurangebirge, vom Lavaplateau Trachonitis und vom Gipfel des Berges Hermon verfangen. Dort werden sie derart komprimiert, dass sie mit ungeheurer Gewalt durch die Engpässe hindurchfegen und dann, wenn sie plötzlich wieder ins Freie kommen, den kleinen See Genezareth auf schreckliche Weise aufwühlen. Und genauso erging es Jesus mit seinen Jüngern. Wie aus heiterem Himmel brach der Sturm mit der Gewalt eines Erdbebens los. Die Wellen gingen so hoch, dass das ganze Schiff dahinter in einer Mulde verschwand. Das Schiff füllte sich bald mit Wasser und drohte zu kentern. Sie befanden sich in höchster Gefahr, in Lebensgefahr. Man hat dieses Bild von den Jüngern auf dem Schiff mitten im Sturm immer wieder auf die Gemeinde Jesu im ungestümen Meer der Zeit angewandt. Und tatsächlich sind über die Gemeinde Jesu im Laufe der Jahrhunderte immer wieder heftige Stürme hereingebrochen, so dass sie in der Gefahr stand, unterzugehen. Und dass das nicht geschehen ist, das ist nicht auf den großen Glauben in der Gemeinde Jesu zurückzuführen, sondern auf die Barmherzigkeit Gottes, der ja auch hier den Jüngern trotz ihres Kleinglaubens, trotz ihres Versagens in wunderbarer Weise geholfen hat. Der Herr rettet also seine Jünger vor dem Verderben, trotz ihres Unglaubens, trotz ihres Kleinglaubens, besser gesagt. Die Jünger waren erfahrene Seeleute, die so schnell nichts erschüttern konnte. Mit ihrer Erfahrung und Kraft versuchten sie das Schiff, das wie eine Nussschale hin und her geworfen wird, durch das Meer zu steuern. Aber alle Anstrengungen sind vergeblich. Sie schaffen es nicht. Panik ergreift sie und in ihrer großen Not wenden sie sich an Jesus, der immer noch schläft, wecken ihn auf und rufen laut: Meister, Meister, wir kommen um. Und der Herr erbarmt sich über sie. Wir lesen das in Vers 24. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers, und sie legten sich, und es entstand eine Stille. Und danach tadelt der Herr Jesus Christus ihren Kleinglauben. Wo ist euer Glaube? Er hilft ihnen also heraus aus der Not, aber er unterlässt es nicht, sie auf ihren Mangel an Glauben hinzuweisen. Er tadelt sie, und das tut er immer wieder. So verständlich die Angst der Jünger ist, Jesus kritisiert ihr Verhalten. Nach seinem Urteil sollten sich seine Jünger also niemals in einem Zustand der Kopflosigkeit befinden, ganz egal, was passiert. Sie sollten sich von anderen Menschen dadurch unterscheiden, dass sie auch in kritischen Situationen nicht die Nerven verlieren. Sie sollten vertrauen. Das ist also die Lektion, die Jesus hier seine Jünger lehren will, in dieser Situation, in dieser sehr, sehr kritischen Situation. Es gibt also keine Entschuldigung für sie. Der Herr Jesus hat wohl Verständnis für sie, wie er Verständnis hat auch für uns und für bestimmte Situationen in unserem Leben, in denen wir in der Gefahr stehen, uns von Panik überwältigen zu lassen. Aber er hat auch dann immer wieder ein ernstes Wort mit uns zu reden. Wir fragen uns, warum versagten die Jünger hier? Worin bestand ihr Problem? Und was können wir persönlich für uns und auch als Gemeinde daraus lernen? Der erste Fehler bei den Jüngern bestand darin, dass sie eine falsche Vorstellung hatten von der Nachfolge Jesu. Wahrscheinlich dachten sie, sie hätten eine gemütliche Überfahrt über den See vor sich. Darum auch der Vorwurf, den sie Jesus dann machten, davon berichtet uns allerdings nur Markus, dass sie zu ihm sagten: Herr, kümmerst du dich nicht um uns? Kümmert es dich nicht, dass wir hier verderben, dass wir umkommen? Das bedeutet, dass sie innerlich nicht vorbereitet waren auf die Situation. Und das ist ja auch immer wieder ein Problem bei uns, dass wir denken, nun, wenn wir dem Herrn Jesus Christus nachfolgen, wenn wir uns auf dem Weg des Gehorsams befinden, dann muss ja alles glatt gehen. Dann muss ja alles gut gehen. Aber das ist durchaus nicht der Fall. Im Gegenteil. Nicht nur auf den Ungehorsamswegen begegnen uns große Probleme und Schwierigkeiten. Wir denken an Jona, von dem wir ja vor einiger Zeit hier gehört haben. Er befand sich auf einem Weg des Ungehorsams und es erhob sich ein großer Sturm und er geriet in Lebensgefahr. Das gibt es allerdings auch. Sondern auch auf den Wegen des Gehorsams müssen wir immer wieder damit rechnen, dass Probleme, dass Schwierigkeiten, dass sehr, sehr kritische Situationen entstehen, die dann aber im Glauben überwunden werden sollen. Im Glauben überwunden werden sollen. Und da gibt es dann keine Entschuldigung dafür, wenn wir versagen. Wenn wir verzagen, wenn wir der Verzweiflung Raum geben, der Panik Raum geben, wenn wir kopflos werden und unbesonnen reagieren. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Und das macht dieser Text sehr, sehr deutlich. Und darum tadelt der Herr Jesus hier seine Jünger mit dieser Frage, wo ist euer Glaube? Also das war zunächst einmal der Fehler, dass sie davon ausgingen, wenn wir jetzt unterwegs sind mit dem Herrn Jesus, dann kann uns gar nichts mehr passieren. Und zwar in dem Sinne, dass wir auch mit Problemen nichts mehr zu tun haben. Das ist ja etwas, was man den Menschen in der Welt heute durch eine falsche Evangelisation immer wieder nahelegt und immer wieder klar machen will. Wenn du den Herrn Jesus hast in deinem Leben, dann geht alles besser, viel, viel besser. Da hast du keine Probleme mehr, keine Schwierigkeiten mehr. Das ist nicht die biblische Botschaft. Der Herr Jesus hat immer wieder versucht, seinen Jüngern klarzumachen, wenn sie unterwegs sind mit ihm, dann bedeutet das Probleme und Schwierigkeiten, die aber dann im Glauben überwunden werden sollen. Also Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang, ist auch keine schöne Fahrt über den See, sondern Nachfolge Jesu hat es immer wieder mit sehr, sehr kritischen Situationen zu tun. Und zwar im Blick auf den Einzelnen, als auch im Blick auf die Gemeinde Jesu insgesamt. Wenn der Geist Gottes hier so kräftig wirken würde, dass wir von einer geistlichen Erweckung sprechen könnten, dann bedeutete das nicht, dass nun alles wunderbar laufen würde, sondern im Gegenteil, da macht der Feind sich auf, da macht der Satan sich auf, um zu hindern, um zu zerstören. Und so auch bei jedem Einzelnen von uns. Also das ist wichtig, dass die Jünger das begreifen und dass auch wir das begreifen. Der Herr Jesus führt wohl hindurch durch die Not, aber er bewahrt uns nicht von vornherein vor einer Not. Er führt uns hinein. Er führt uns auch zum Ziel, ganz gewiss. Aber wir müssen damit rechnen, dass es schwere Stürme gibt in unserem Leben. Was hatte der Herr Jesus vor? Er wollte auf der anderen Seite des Sees den Gerasenern das Reich Gottes verkündigen, das Evangelium verkündigen. Der Herr Jesus wusste, was auf ihn warten würde, und wir lesen dann in den folgenden Versen, dass ein Mann von einer schrecklichen Bindung befreit wurde. Er war besessen. Nicht nur von einem Dämon, sondern von vielen Dämonen. Dieser Mann wurde befreit durch die Macht, durch die Kraft unseres Herrn Jesus, durch die Kraft seines Wortes. Und das wollte der Satan unter allen Umständen verhindern. Und wahrscheinlich ist dieser Sturm, der sich erhob auf dem See Genezareth, gerade darauf zurückzuführen, auf das Wirken satanischer Mächte, die Jesus und seine Jünger zerstören wollten. Also damit müssen wir rechnen. Wenn der Herr uns an einen bestimmten Platz hingestellt hat, wenn wir bestimmte Aufgaben zu tun haben, dann macht sich eben auch der Feind auf, um uns daran zu hindern, um zu zerstören. So ist es in der Gemeinde Jesu die ganzen Jahrhunderte hindurch gewesen. Und heute hat noch einer der Brüder gebetet, heute Morgen in der Gebetsgemeinschaft für die verfolgte Gemeinde, und hat dabei erwähnt, dass wir eine ganz, ganz große Christenverfolgung zurzeit haben in dieser Welt. Wir hier im Westen erfahren das nicht so in dieser Weise, so hautnah wie unsere Glaubensgeschwister in anderen Ländern. In islamischen Ländern beispielsweise oder kommunistischen Ländern. Wir denken an Nordkorea. Also Gemeinde Jesu wurde zu allen Zeiten bedrängt, und das Bild von diesem Schiff der Gemeinde auf dem Meer, bedroht von einem heftigen Sturm ist ein ganz, ganz realistisches Bild, auch für unsere Zeit. Also das ist der erste Fehler, den wir bei den Jüngern feststellen, dass sie davon ausgingen, wenn wir den Herrn Jesus im Boot haben, dann ist das für uns nur noch eine Spazierfahrt. Ja? Der zweite Fehler bestand darin, dass sie vergessen hatten, was Jesus zu ihnen gesagt hatte. Was hatte der Herr Jesus zu ihnen gesagt? Und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern, und er sprach zu ihnen: Lasst uns über den See fahren. Und sie stießen vom Land ab. Was hatte Jesus zu ihnen gesagt? Lasst uns über den See fahren. Was hatte er nicht gesagt? Lasst uns auf die Mitte des Sees fahren, um dort unterzugehen. Das waren nicht seine Worte, sondern lasst uns über den See fahren. Und in diesen Worten lag die Garantie dafür, dass sie auch ankommen würden. Das ist ganz wichtig, dass wir das bedenken. Wenn der Herr Jesus sagt, lasst uns hinüberfahren, dann bedeutet das, dass wir auch ankommen am anderen Ufer. Und darum konnte unser Herr Jesus Christus während dieses heftigen Sturmes schlafen. Er lag auf dem Schiff, hinten auf dem Schiff und schlief. Der Herr Jesus hatte diesen Befehl erteilt, in das Boot zu steigen und rüberzufahren, nach dem Willen seines himmlischen Vaters. Der Herr Jesus tat immer nur das, was er, wie er selbst einmal sich äußerte, was er sah den Vater tun. Was er den Vater tun sah, das tat auch der Sohn. Das heißt also, er lebte in vollkommener Abhängigkeit vom Willen seines himmlischen Vaters. Er tat nie etwas, was sein Vater nicht wollte. Und was er tat, tat er, weil sein Vater es wollte. Er tat es nicht, weil er Lust dazu hatte, es zu tun. Obwohl er immer Lust hatte, den Willen des Vaters zu tun. Er tat es, weil der Vater es wollte. Darum tat er es. Er war also abhängig vom Willen des Vaters. Und so wusste er sich ständig im Willen seines himmlischen Vaters geborgen. Und darum konnte er hier schlafen. Er wusste, der Vater wollte, dass sie ans andere Ufer führen, und so würden sie auch ankommen dort. Und so hätten die Jünger auch denken sollen. In dieser schwierigen Situation. Der Herr hat gesagt, fahrt hinüber, also werden wir dort ankommen, ganz egal, was uns unterwegs passiert. Daran dachten sie in diesem Augenblick nicht. Sie waren voller Angst, sie waren voller Panik, und der Grund dafür lag in ihrer Vergesslichkeit. Das ist das große Problem, was wir auf dem geistlichen Gebiet immer wieder haben, dass wir vergessliche Leute sind. Dieses Hinüberfahren dürfen wir nicht nur beziehen auf das andere Ufer ewiger Herrlichkeit, das wir einmal erreichen werden durch Gottes Gnade, sondern auch auf bestimmte Teilziele in der Nachfolge Jesu. Wir haben ja alle solche Ziele, hoffentlich haben wir solche Ziele. Ziele der Heiligung und auch Ziele im Blick auf unsere Arbeit im Reiche Gottes, im Blick auf den Dienst, den wir zu tun haben im Reiche Gottes. Jedes Gotteskind hat solche Ziele. Und da dürfen wir wissen, dass wir diese Ziele, die wir ansteuern, auch erreichen werden durch Gottes Gnade und dürfen uns daran erinnern, dass der Herr uns den Auftrag gegeben hat und dass wir von daher auch die Garantie haben, dass wir das angesteuerte Ziel erreichen werden. Wir sollten uns erinnern, und das ist das Problem, dass wir das nicht tun. Sie taten das nicht. Sie erinnerten sich nicht an das, was Jesus ihnen gesagt hat. Wir denken an die hebräischen Christen, an die Paulus geschrieben hat, ihr habt bereits vergessen. Er musste sie an bestimmte Wahrheiten erinnern, die sie vergessen hatten. Und das ist das Problem auch in unserem Leben. Wir kommen zusammen, wir hören das Wort Gottes, wir lesen die Bibel, Wir beschäftigen uns damit, aber wenn wir dann in konkrete Situationen hineinkommen, dann sieht es so aus, als hätten wir alles vergessen, als hätten wir nichts gelernt. Und davor möchte Gott uns bewahren. Und dazu soll auch dieser Abschnitt dienen, um uns darauf hinzuweisen, wie wichtig das ist, dass wir uns in bestimmten Situationen, kritischen Situationen unseres Lebens, an das erinnern, was der Herr uns verheißen hat und womit er uns beauftragt hat. Dazu will er uns dann auch Gnade schenken. Da will er auch die Hindernisse überwinden. Watchman Nee ist es gewesen, der erinnert an dieses sicherlich auch einigen unter uns bekannte Erlebnis, das Georg Müller gehabt hat auf der Reise nach Quebec, als er auf dichte Nebel stieß. Watchman Nee schreibt dazu Folgendes: Er suchte den Kapitän auf und sagte zu ihm: Kapitän, ich bin nur gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich am Samstagnachmittag unbedingt in Quebec City sein muss. Unmöglich, sagte der Kapitän. Nun denn, antwortete Georg Müller, wenn Ihr Schiff mich nicht zur Zeit dorthin zu bringen vermag, Gott vermag es sicher auf irgendeine Weise. Hierauf kniete er nieder und sprach ein schlichtes, einfaches Gebet. Dann sagte er zum Kapitän: Kapitän, öffnen Sie einmal die Kabinentür. Sie werden sehen, der Nebel ist aufgestiegen. Als dieser aufstand und nachsah, war der Nebel tatsächlich verschwunden. Bruder Müller kam rechtzeitig in Quebec City an und konnte die Verabredung auf Samstagnachmittag pünktlich einhalten. Warum konnte er das? Erstens, er hatte ein klares Ziel, er hatte einen Befehl von Gott empfangen, dort in Quebec zu sein, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das war das, genau das, was die Jünger hier hatten, eine klare Anweisung vom Herrn Jesus. Und zweitens, als nun das Hindernis kam, in seinem Fall der dichte Nebel, da hat er den Glauben, den er hatte, von Gott geschenkt bekommen hatte, ganz praktisch angewandt auf die konkrete Situation. Deshalb konnte er so sicher sein, dass Gott sein Gebet erhört hat. Und so geschah es dann ja auch. Der Nebel verschwand. Genau das ist es, was wir lernen dürfen, woran wir uns immer wieder erinnern wollen. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, Gott hat uns seine Verheißung gegeben und die Hindernisse müssen durch Gottes Gnade überwunden werden, und dazu soll der Glaube dienen, den Gott uns schenkt, dass wir ihn anwenden in der konkreten Situation, dass wir uns erinnern und keine vergesslichen Leute sind. Wenn Gott uns also einen Auftrag gibt, dann befähigt er uns auch dazu, ihn auszuführen. Ganz gewiss. Wir hatten jetzt, ist gar nicht so lange her, eine Begegnung mit einer Glaubensschwester hier aus Wuppertal, in Wuppertal. Und sie erzählte uns, dass ihr ganz klar war, dass sie eine bestimmte Arbeit tun sollte im Reich Gottes. Das war ihr ganz, ganz klar geworden. Aber sie war nicht willig dazu. Sie war nicht bereit dazu. Die Schwierigkeiten erschienen ihr zu groß. Und dann ist sie eines Tages damit zum Herrn gegangen und hat zu ihm gesagt: Herr, wenn du das willst, dass ich diesen Dienst tue, da musst du mich auch dazu willig machen. Da musst du mich dazu bereit machen. Und da musst du mir auch die nötige Liebe dazu schenken. Sonst kann ich diesen Dienst nicht tun. Und Gott antwortete in wunderbarer Weise. Er wirkte an ihrem Herzen sowohl die Bereitschaft als auch diese herzliche Liebe, unter Obdachlosen zu wirken und zu arbeiten. Sie hatte das nicht von Natur aus, das wusste sie. Und sie kam damit zum Herrn und sagte: Wenn du das willst, dann musst du das auch in mir wirken. Und so ist es doch auch bei uns. Wenn Gott etwas von uns erwartet, dann will er das auch wirken in uns und durch uns. Und dann müssen die Hindernisse überwunden werden. Wie oft habe ich das persönlich auch erleben dürfen, dass ein riesiger Berg vor mir stand und ich wusste nicht, wie ich da drüber kommen sollte. Und dann habe ich dieses Wort angefangen aus dem Propheten Sacharja. Nicht nur einmal habe ich das erlebt. Dieser Berg muss vor Zerubabel, und ich habe statt Zerubabel dann den Namen Jesus eingesetzt. Dieser Berg muss vor dir, Herr Jesus, zur Ebene werden. Ob er will oder nicht. Die Schwierigkeiten müssen weichen, ob sie wollen oder nicht. Und dann habe ich es immer wieder erleben dürfen, dass Gott in wunderbarer Weise die Hindernisse aus dem Wege geräumt hat und dieser Berg zur Ebene wurde, wirklich zur Ebene wurde. So dass ich danach nur staunen konnte und dem Herrn von Herzen danken konnte. Also erinnern wir uns an die Befehle, die Gott uns erteilt hat, und an seine Verheißungen, und wenden wir dann den Glauben ganz konkret an. Das taten die Jünger nicht, und darum tadelt der Herr sie hier. Und als drittes machten sie den Fehler, dass sie nicht daran dachten, wen sie an Bord hatten. Natürlich wussten sie, dass der Herr Jesus Christus mit auf dem Schiff war. Das wussten sie doch. Klar, aber offenbar wussten sie nicht, wen sie da eigentlich an Bord hatten. Wenn wir uns in Vers 25 einmal anschauen, dann kann uns das ja nur befremden, wenn es hier heißt: Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander: Wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er, und sie sind ihm gehorsam. Wussten sie denn nicht, wer Jesus war? Wussten sie denn nicht, dass er der Messias war, der Sohn Gottes? Das wussten sie doch. Und hier verhalten sie sich so, als hätten sie es nicht gewusst, wer da eigentlich zusammen mit ihnen an Bord war. Hatten sie nicht erlebt, welche Wunder der Herr bisher getan hatte, dass er den Jüngling zu Nein von den Toten auferweckt hatte? Hatten sie das nicht erlebt? Und wie viele Krankenheilungen hatten sie erlebt? Wie viele Wunder waren inzwischen schon geschehen? Das ganze Land war voll von der Kunde über Jesus, über das, was er tat. Warum rechneten sie denn in dieser Situation nicht mit seiner Macht? Warum wandten sie ihren Glauben nicht an? Er aber sprach zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Das war ihr eigentliches Problem. Sie hatten wohl Glauben, aber sie wandten diesen Glauben nicht auf ihre konkrete Situation an. Das ist der entscheidende Punkt. Also das dürft ihr jetzt nicht vergessen. Ja? Das müsst ihr unbedingt mit nach Hause nehmen. Wenn wir Gottes Kinder sind, wiedergeboren durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes, dann haben wir Glauben. Dann wohnt der Glaube in unseren Herzen, durch das Wort, durch den Heiligen Geist gewirkt. Samuel Hebig ist es gewesen, dieser bekannte originelle Missionar, der einmal gesagt hat: Glaube ist nichts anderes als Heiliger Geist. Es ist der Heilige Geist, in uns der Glauben weckt und Glauben wirkt. Also sind wir von Neuem geboren, haben wir Gewissheit unseres ewigen Heils, dann haben wir auch Glauben. Aber dieser Glaube wirkt sich nicht automatisch aus. Es gibt keinen Automatismus im Reiche Gottes, in unserem Glaubensleben, sondern er will angewandt werden in der konkreten Situation. Und darin versagten die Jünger. Wenn der Herr Jesus sagt: Wo ist euer Glaube? Dann bedeutet das, dass sie Glauben grundsätzlich hatten. Sie hatten auch diesen Glauben an ihn und hatten ja schon wunderbare Dinge erlebt, aber sie wandten diesen Glauben in dieser speziellen, äußerst schwierigen und notvollen Situation nicht an. Und das ist unser großes Problem. Das ist das Problem der Jünger damals gewesen, und das ist auch unser Problem. Die Folge davon ist, dass wir oftmals unbesonnen handeln. Es gibt ja viele Beispiele dafür. Ja? Und auch unter denen, die den Herrn Jesus Christus nicht kennen, die nicht gläubig sind, weiß man doch, wie wichtig das ist, in brenzlichen Situationen Ruhe zu bewahren. Das findet man beispielsweise in irgendeinem Aufzug. Ja? Wenn der stecken bleibt, steht da drin: Wenn der stecken bleibt, dann bitte Ruhe bewahren. Und das Wort Gottes sagt uns, dass wir nicht den Geist der Angst empfangen haben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir haben den Geist der Besonnenheit empfangen. Die Jünger hatten grundsätzlich Glauben und sie mussten hier nicht so kopflos handeln, sondern sie durften besonnen bleiben, selbst hier unter Lebensgefahr. Wir möchten ja sagen, um noch einmal darauf zurückzukommen, ja, also der Herr Jesus hätte doch eigentlich mehr Verständnis für sie haben müssen. Ja, das war ja eine lebensbedrohliche Situation. Und wenn wir an bestimmte Situationen denken in unserem Leben, naja, gut, dann entschuldigen wir uns. Womit entschuldigen wir uns? Vielleicht mit unseren schwachen Nerven? Mit der Unmöglichkeit der Situation? Oder was es auch sein mag, wir haben immer wieder eine Entschuldigung bereit. Und der Herr Jesus entschuldigt seine Jünger nicht. Er hat sicherlich absolut großes Verständnis für sie und er hilft ihnen auch heraus aus der Not, aber er tadelt sie auch. Sie handeln nicht besonnen, weil sie ihren Glauben nicht konkret anwandten auf die Situation, in der sie sich im Augenblick befanden. Mir ist es gestern noch bei der Vorbereitung so gegangen, dass ich da saß. Und dann kam eine spezielle Situation auf mich zu und dann ging es bei mir oben durch den Kopf und auch durchs Herz. So, jetzt wende genau das ganz konkret auf diese Situation an. Das habe ich getan. Der Herr hat mich daran erinnert und das habe ich getan. Und die Sache hat sich wunderbar geklärt. Das ist wichtig, dass wir nicht nur darum wissen, sondern dass wir uns in den Situationen daran erinnern und dass wir das dann auch tun. So machen wir es ja auch im Blick auf unsere Glaubensgerechtigkeit. Wenn wir versagt haben, wenn wir gesündigt haben, das geschieht in irgendeiner Form jeden Tag, leider bei uns. Manchmal in einer leichten Form, manchmal auch in einer schwerwiegenden Form, wo andere dann mit betroffen sind und auch mit darunter leiden müssen, leider. Aber in erster Linie betrüben wir ja den Herrn und betrüben wir den Heiligen Geist. Wenn das geschieht, dann wenden wir ja auch immer wieder die Glaubensgerechtigkeit konkret auf die Situation an. Ich habe versagt, aber der Herr hat gesagt, dass sein Blut mich reinigt von aller Sünde. Ich beuge mich jetzt darunter. Ich bekenne es ihm, wo ich ihn betrübt habe. Und dann wende ich dieses Wort an auf meine Situation, auf mein Versagen. Ich bin dennoch gerecht vor Gott und bleibe auch gerecht vor ihm in Christus Jesus. Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Es reicht aus, was er für mich am Kreuz getan hat. Auch in dieser Situation. Und so heißt es auch, den Glauben anzuwenden auf andere Situationen praktischer Art in unserem Leben, in der Nachfolge Jesu. Erinnern wir uns also an seine Macht und Herrlichkeit, erinnern wir uns an seinen Befehl, erinnern wir uns an seine Verheißung und dann wenden wir diesen Glauben an. Immerhin, die Jünger wenden sich in ihrer Not an Jesus, das tun sie. Wenn auch kopflos, völlig kopflos. Der Herr hilft ihnen, trotz ihres Kleinglaubens, wie wir gesehen haben, heraus aus der Not, wie er es ja bei uns auch immer wieder getan hat. Dafür dürfen wir zunächst einmal danken, die wir hier zusammen sind. Wie oft haben wir genauso versagt wie die Jünger, haben auch unbesonnen gehandelt, haben Dinge getan, die wir gar nicht hätten tun dürfen, im Augenblick, wenn wir den Glauben angewandt hätten. Und trotzdem, der Herr hat uns geholfen. Der Herr hat uns durchgebracht. Dafür dürfen wir zunächst einmal danken. Es ist große Barmherzigkeit unseres Herrn. Aber die andere Seite ist ja die, dass es nicht nur darum geht, durchzukommen durch schwierige Situationen, sondern es geht ja in erster Linie darum, Gott zu verherrlichen. Und das geschieht nicht, wenn wir in Panikstimmung geraten und uns davon überrollen lassen. Der Herr lässt uns nicht hängen. Aber er will sich doch verherrlichen durch den Glauben. Von Abraham heißt es, dass er Gott ehrte, durch den Glauben. Er hielt fest an der Verheißung Gottes, wandte den Glauben, den Gott ihm geschenkt hatte, an, auf die konkrete Situation. Auch wenn er darin nicht vollkommen war. Also, es geht darum, dass wir durch unser Verhalten aus dem Glauben heraus deutlich machen, dass wir einen großen und herrlichen Gott haben, der mit jeder Situation unseres Lebens fertig werden kann und fertig wird. Und das sollen andere sehen, das sollen andere spüren, andere merken. Was unterscheidet uns sonst von Menschen, die keinen Glauben haben? Das ist kein gutes Zeugnis. Wenn wir uns in solchen konkreten Situationen hinreißen lassen, aufgeregt reagieren, aggressiv reagieren und dergleichen mehr, unbesonnen handeln, das ist kein gutes Zeugnis. Und darum geht es ja. Es geht nicht nur darum, dass wir durchkommen, sondern es geht darum, dass Gott geehrt wird in unserem Leben durch den Glauben. Und darum sollen wir den Tadel unseres Herrn sehr ernst nehmen. Wo ist euer Glaube? Wo ist dein Glaube? Es könnte ja auch jemand unter uns sagen, naja gut, wenn ich nur durchkomme, das reicht mir ja. Ne? Manche denken ja auch so im Blick auf den Himmel, ne? Wenn ich nur irgendwie da ankomme, ne? Setz mich auf den letzten Platz. Das wäre ein Missverständnis der Gnade Gottes. Es geht darum, dass Gott sich in unserem Leben verherrlicht. Und andere an uns erkennen, dass wir einen Herrn haben und einen Meister, der jeder Situation unseres Lebens gewachsen ist. Also nehmen wir diesen Tadel unseres Herrn Jesus Christus sehr ernst. Wo ist dein Glaube? So wollen wir aus dem Versagen der Jünger lernen. Die Stürme werden nicht ausbleiben in der Nachfolge Jesu. Wenn du einen überstanden hast, dann denke nicht, das war's nun. In Zukunft wird immer alles glatt gehen. Denke nicht so, sondern sei wachsam und geh immer davon aus, Nachfolge Jesu ist keine Spazierfahrt. Im Gegenteil, ist immer mit Kampf verbunden. Und es gibt Hindernisse und es gibt Angriffe von Seiten der Finsternis. Doch wir haben einen Herrn an Bord, der Wind und Wasser gebietet, und sie müssen ihm gehorchen. Amen.